HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Bischof Betzing von Limburg, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Wir hören ihn in seinen wichtigsten Positionen am ersten Tag nach seiner Wahl. Schmerzensgeld. Die deutschen Bischöfe bleiben hinter den Erwartungen der Missbrauchsopfer zurück. Und lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gottesdienste in Zeiten von Corona. Als Bischof Georg Betzing am Dienstagmorgen von Limburg aus nach Mainz zur Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe fuhr, hat er nicht damit gerechnet, dass er wenige Stunden später als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz gewählt sein würde. Es ist offenbar kein Kokettieren. Man nimmt es ihm ab, dass er tatsächlich dieses Amt weder angestrebt hat, noch damit gerechnet hat, dass es tatsächlich auf ihn zuläuft. Man kann aber sagen, es ist eine sehr gute Wahl, die die Deutsche Bischofskonferenz da getroffen hat. Denn Betzing hat große kommunikative Fähigkeiten. Er hat eine ruhige, freundliche Ausstrahlung. Er ist verlässlich in seinen Entscheidungen und sagt selbst, dass Treue zu seinen wichtigsten Eigenschaften gehört. Der gebürtige Westerwälder ist ein unaufdringlicher und zugleich ein nahbarer Mensch. Mit diesen Qualitäten hat er auch das Bistum Limburg befriedet, das ja nach dem Skandal um die Machtmissbräuche des Vorgängerbischofs Thebats van Elst gebeutelt war. Unter den Mitarbeitern herrschte damals ein Klima der Angst, die Austrittszahlen erreichten Höchststände. Betzing konnte fast geräuschlos wieder Vertrauen aufbauen und Wunden heilen. Ursprünglich kommt Bischof Betzing aus dem Bistum Trier. Er hatte dort 20 Jahre lang wichtige Positionen, zuletzt als Generalvikar und davor als Leiter des Priesterseminars. Aus diesen Jahren kennt er auch Kardinal Marx, seinen Vorgänger, der damals noch Bischof in Trier war, und sie haben damals intensiv zusammengearbeitet. Kardinal Marx hatte sich ebenfalls für Bischof Betzing stark gemacht vor der Wahl. Zum Erstaunen vieler Beobachter hat sich die Bischofskonferenz mit Betzing für einen Kandidaten entschieden, der in unzweideutiger Weise Reformpositionen einnimmt. Zum Thema Zölibat etwa hatte Georg Betzing vor einem Jahr im Hessischen Rundfunk Folgendes gesagt und damit Schlagzeilen gemacht.
Ja, ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ehelos leben wollen. Ehelosigkeit ist mit dem Priesteramt nicht wesentlich verbunden. Und wenn sie mehr und mehr zum Hindernis wird, dann müssen wir das überdenken.
Ebenso klar ist seine Einstellung zum laufenden Reformdialog der katholischen Kirche, dem sogenannten Synodalen Weg, den er maßgeblich mit vorangetrieben hat. Betzing will eine positivere Bewertung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, er will mehr Frauen in Leitungspositionen und eine bessere Machtkontrolle. Darüber hinaus erhofft er sich einen Kulturwandel für die Kirche in Deutschland insgesamt, der sich aus dem selbstverständlichen Miteinander von Laien und Bischöfen auf Augenhöhe beim Synodalen Weg ergeben könnte.
Dafür stehe ich ganz und gar. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das eine Art und Weise des Einübens von einem neuen Miteinander von Laien und Bischöfen in der deutschen Kirche ist, die sich um die großen Fragen herum klären, die alle dem einen Ziel dienen, dass wir wünschen, dass das Evangelium in die Breite unserer Gesellschaft hineingetragen werden kann in einer neuen Weise.
Dass die Deutsche Bischofskonferenz ihn zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat, zeigt eindeutig, dass die Mehrheit der Bischöfe tatsächlich den in Frankfurt begonnenen Reformdialog des sogenannten Synodalen Weges entschieden fortsetzen will. Dabei geht es auch um Formen der Machtkontrolle in der Kirche, etwa die Einrichtung von Beschwerdemöglichkeiten, und eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit steht auch zur Entscheidung an.
Ich kämpfe sehr dafür, weil es nicht nur eine Formalie ist, und es wird kommen. Auch das ist ein Auftrag, den ich sehr persönlich als Bischof von Limburg auch erwarte, dass so etwas kommt. Denn die Krise in Limburg, die jetzt einige Jahre zurückliegt, ist auch eine Krise mangelnder Beschwerdeverfahren. Und genau darum geht es in der Frage der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass Menschen in der Kirche Recht und Wege haben müssen, die juristisch gut beschrieben sind, sich über Amtspersonen zu beschweren und hier Klärung zu erwarten. Ich finde das sehr gut.
Über die Belastungen, die mit seinem Amt verbunden sind, hat sich Georg Betzing ganz unbefangen und offen geäußert, gerade auch, was die innerkirchlichen Belastungen in der Bischofskonferenz angeht.
Es gibt Belastungen nach innen, das ist das unzweifelhaft ja auch Spannungen innerhalb der Bischofskonferenz da sind, unterschiedliche Meinungen, Positionierungen zu wichtigen Fragen, die miteinander in einen Ausgleich zu bringen sind. Wir müssen aufeinander hören und versuchen, gemeinsame Lösungen hinzubekommen. Und der Druck, der auf der katholischen Kirche liegt seit Jahren, den wir selbst verschuldet haben, der angesichts der Missbrauchsskandale nur allzu verständlich ist, den spüre ich natürlich auch als Bischof in Limburg und spüre ihn als Vorsitzender der Bischofskonferenz.
Als Georg Betzing gefragt wurde nach den Folgen, die man aus den Ereignissen von Hanau und auch von Halle ziehen müsste, da äußerte er sich als ein entschiedener Befürworter eines Dialoges zwischen den Religionen.
Der Dialog mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern, das muss man ja wirklich sagen, es gibt keine Zukunft der Kirche ohne das Gespräch mit dem Judentum und keine Zukunft von Christen in unserem Land ohne jüdische Geschwister. Das ist die eine Seite, die wir stark machen werden. Und es muss Religionsfreiheit in unserem Land herrschen und das gilt für alle Religionen, insbesondere auch für muslimische Gläubige, die sich in unserem Land integrieren, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, damit Fragen wie Religionsunterricht, wie Gebet, wie ethische Stellungnahmen, wie Seelsorge auch für Muslime immer breiter möglich wird.
Bischof Georg Betzing, der neue Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz. Die erste große Herausforderung für den neuen Vorsitzenden waren die Verhandlungen über die Entschädigungszahlen für Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Die gefundene Regelung geht nun über das hinaus, was die Kirche in der Vergangenheit den Opfern als Anerkennungszahlungen zugedacht hatte. Aber es bleibt doch auch weit hinter dem zurück, was Opfervertreter sich zuletzt gewünscht hatten. Ulrich Pick fasst die Ergebnisse der Bischofskonferenz in dieser Frage zusammen.
Auf diesen Augenblick hatten nicht nur viele Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland gewartet. Auch die evangelische Kirche und Sportverbände dürften nach Mainz geschaut haben, als der Trierer Bischof Stefan Ackermann kundtat, wie seine Kirche sich künftig bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern verhalten wird. Denn die Deutsche Bischofskonferenz betritt mit ihrem Vorgehen Neuland. Konkret sieht der jetzige Schritt der katholischen Bistümer vor, den kirchlichen Missbrauchsopfern ein einmaliges Schmerzensgeld zu zahlen.
Wir haben uns dazu entschieden, jetzt noch mal wirklich nach der Erfahrung und den Gesprächen bei den individuellen Leistungen zu bleiben, die dann aber natürlich auch entsprechend festgelegt werden müssen. Bisher hatten wir ja in der Regel bis zu 5.000 Euro, in Härtefällen auch darüber. Und dass wir nicht nur einen jetzt innerkirchlichen Rahmen haben, Referenzrahmen, den wir festlegen, sondern eben auch einen außerkirchlichen. Und das wäre die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte im Bereich der Schmerzensgeldzahlungen.
Die Schmerzensgeldzahlung wird verstanden als Anerkennung des erlittenen immateriellen Schadens bei den Opfern. Ihre Höhe soll im oberen Bereich eines Korridors zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen. Damit geht die katholische Kirche deutlich über die Summe ihrer bisherigen reinen Anerkennungszahlungen hinaus, die bei durchschnittlich 5.000 Euro lagen. Sie bleibt aber unter der von den Opferverbänden geforderten Summe von 300.000 Euro. Ob und welches Schmerzensgeld gezahlt wird, entscheidet eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, die ein zentrales und unabhängiges Gremium durchführen soll.
Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied zu vorher. Und das war auch eine der starken Empfehlungen, die wir aufgreifen, zu sagen, es gibt nicht bloß ein Gremium, das Empfehlungen ausspricht, um zu einer möglichst hohen Vergleichbarkeit zu kommen. Nein, das Gremium legt die Höhe fest und weist die Zahlung an. Das ist das Gremium, das entscheidet und dann auch anweist. Aber es bleibt bei einer Plausibilitätsprüfung nicht mehr.
Die Opfer, die im Vorfeld die Summe von 300.000 Euro genannt hatten, gaben sich enttäuscht. Die Kirche, so beklagte der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, wolle keine Verantwortung übernehmen für die von ihren Geistlichen begangenen Taten.
Wir müssen feststellen, die Bischöfe haben eine Chance verpasst, einen echten Systemwechsel hin zu einer Entschädigung für das Versagen ihrer Kirche zu gehen. Und stattdessen wollen sie nur ihre bisherigen symbolischen Anerkennungszahlungen weiterentwickeln. Das ist klar zu wenig und bleibt hinter dem zurück, was wir dachten, schon erreicht zu haben mit ihnen.
Laut einer Studie von Wissenschaftlern aus Mannheim, Heidelberg und Gießen gibt es in den kirchlichen Akten aus den Jahren 1946 bis 2014 Belege für bundesweit 3.677 sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch Priester, Ordensmänner oder Diakone. Rund 2.200 Opfer haben bislang die von der katholischen Kirche angebotene Anerkennungssumme bekommen.
Das Coronavirus ist in aller Munde, es betrifft irgendwie jeden und damit auch die Religionsgemeinschaften. Wie sich Christen, Juden und Muslime vor dem Virus schützen, das hat Michael Hollenbach einmal recherchiert.
Auf das Abendmahl verzichten muss auch trotz Corona kein Christ,
sagt der Sprecher der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, Volker Rahn. Obwohl ja gerade der Gemeinschaftskelch, aus dem mehrere nacheinander einen Schluck Wein oder Traubensaft nehmen, ein echtes Infektionsrisiko darstellt.
Wir haben die Gemeinden informiert darüber, dass es auch Tipps gibt, wie man beim Abendmahl infektionsmindernd vorgehen kann. Zum Beispiel kann man auch einfach nur Brot austeilen. Wir haben die alte theologische Tradition, dass dort auch beides, Wein und Brot und das Heil praktisch in einem Element auch drin ist. Im Notfall geht das auch so.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Auch die katholische Kirche empfiehlt ihren Gläubigen, bei der Eucharistiefeier auf die Mundkommunion zu verzichten, da sie ein erhöhtes Risiko darstelle. Und noch etwas.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Doch beim Zeichen der Versöhnung, beim Friedensgruß, sollen sich die Katholikinnen und Katholiken bis auf Weiteres lieber nicht die Hände geben. Und die katholischen Bistümer haben eine weitere Maßnahme ergriffen, berichtet der Sprecher des Bistums Hildesheim, Volker Bauerfeld.
Dass in den Kirchen die Weihwasserbecken geleert werden, um die Ansteckungsgefahr an dieser Stelle auszuschließen.
Das Weihwasser ist eigentlich ein Segenszeichen, das Leben und Rettung symbolisiert. Doch in Zeiten von Corona kann die Weihwasserschale schon mal zum gefährlichen Virenbecken werden. Die Kirchen plagt aber noch eine ganz andere Sorge, sagt Volker Rahn.
Eine ganz besondere Herausforderung sind in der Tat die Seniorenheime, die wir haben. Dort arbeiten alle mit Hochdruck an Notfallplänen. Was passiert, wenn tatsächlich ein Seniorenheim wegen eines Corona-Falls geräumt werden muss und wo die Menschen untergebracht werden? Das ist wirklich die größte Herausforderung, die wir im Moment sehen.
Denn wenn dann die Pflegekräfte zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, wer kümmert sich um die Alten und Pflegebedürftigen?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir schon scherzhaft gesagt, sie kennen seit einer Woche nur ein Wort und das heißt Corona.
In strenggläubigen Kreisen scheint man ja besser gewappnet zu sein gegen die Virusgefahr. So verzichten manche orthodoxe Rabbiner grundsätzlich aus religiösen Gründen darauf, Frauen die Hand zu geben. Und bei den Muslimen mag man generell nicht so gerne die Hände schütteln.
Man umarmt sich viel lieber,
sagt die islamische Theologin Eftal Nur Tugrul. Und sie weist auf eine vermeintliche Prävention der Muslime hin, zu deren religiösen Pflichten es ja gehört, fünfmal täglich zu beten.
Die absolute Voraussetzung des Gebets ist die rituelle Reinigung. Und bei der rituellen Reinigung handelt es sich darum, dass man sich mit sauberem Wasser fünfmal am Tag wäscht.
Womöglich gerät nun in Zeiten der Corona-Panik der Niqab, der Gesichtsschleier, unter muslimischen Frauen immer mehr in Mode, als eine Art religiöse Schutzmaske. Eftal Nur Tugrul winkt ab. Sie hält gar nichts vom Niqab.
Aus medizinischen Gründen kann man ja auch andere Sachen tragen, mit der man sich den Mund oder die Nase verdeckt. Aber das jetzt muslimisch zu legitimieren und da hier vollverschleiert rumzulaufen, das finde ich nicht in Ordnung.
Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Gottesdienste in Zeiten von Corona. Ja, wir haben alle das Gefühl, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Der Coronavirus macht uns unsicher. Wir wissen ja nicht genau, wie weit es unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft beeinträchtigen wird. Das öffentliche Leben, die normalen Begegnungen mit Menschen erscheinen uns auf einmal gefährlich. Großveranstaltungen werden abgesagt und nicht alle Menschen reagieren darauf sehr besonnen. Die Bilder von leer gekauften Regalen in den Discountern haben wir in dieser Woche auch alle gesehen. Werner Gross ist dazu unser Gesprächspartner. Er ist Psychotherapeut und Psychologe beim Psychologischen Forum Offenbach. Herr Gross, es meldet sich ja im Moment bei vielen ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Was passiert da eigentlich psychologisch? Woher kommt dieses Bedürfnis?
Naja, ich denke, es ist eigentlich was ganz weit in unser Menschsein zurückgeht. Man kann sagen, es gibt zwei Ebenen, die man unterscheiden muss. Einmal die biologische Ebene und zum Zweiten die psychologische Ebene. Also es fängt eigentlich ganz früh an. Das heißt, so im Gegensatz zu anderen Lebewesen kommen wir viel unfertiger und ungeschützter auf die Welt. Also wir sind als Menschen, wie man so schön sagt, physiologische Frühgeburten. Das bedeutet, wenn eine Katze, ein Hund oder ein Pferd geboren wird, dann kann das nach ein paar Stunden von der Mutter sich wegbewegen, wegkrabbeln oder eventuell sogar weglaufen. Wenn wir geboren werden, dann sind wir viel länger abhängig von unserer Mutter und von unserem Umfeld und wir brauchen sowas wie einen sozialen Mutterleib, der uns schützt und Sicherheit gibt. Und das ist etwas, was sich dann auf der psychologischen Ebene eben auch zeigt, in diesem Gefühl der Grundgeborgenheit, der Grundsicherheit, die sowas wie ein Schutzmantel für uns ist. Und das ist auch die Basis für das, was man dann Selbstsicherheit nennt.
Aber gerade in solchen Zeiten merken wir ja eigentlich, dass wir an und für sich immer mit einem recht sicheren Lebensgefühl ausgestattet sind. Also wir haben mit solchen Unsicherheiten lange nicht leben müssen. Leben wir eher Vollkasko abgesichert, auch im Vergleich zu früheren Generationen?
Also es ist bestimmt so, dass wir uns in unserer Komfortzone ziemlich bequem gemacht haben. Sie haben schon recht, wir haben so eine Vollkasko-Mentalität entwickelt. Das war in früheren Generationen ganz anders. Welche Generation vor uns hatte schon so eine lange Zeit ohne Krieg, ohne Verwüstungen, ohne todbringende Epidemien? Aber auch heute ist es ja so, wenn Sie in andere Regionen gucken, da lebt man sehr viel unsicherer. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Verwüstungen, Krieg, jetzt also auch gerade jetzt in Syrien wieder und das bei sehr viel schlechteren Sozial- und Gesundheitssystemen und viel mehr Chaos. Also wir haben so ein bisschen vergessen, dass das Leben eben auch ein Kampf ist. Johnny Cash hat es mal in einem Lied gesungen, hat gesagt, life is rough and if you want to survive, you've got to be tough. Also das Leben ist hart und wenn du überleben willst, dann musst du einfach auch tough oder stark sein. Man kann sagen, im Moment ist es so, dass unsere etwas aufgerauten Seelen etwas produzieren, was man so eine innere Angstbereitschaft nennt, also so ganz gern in Panik geraten.
Aber wann ist denn ein Sicherheitsbedürfnis realistisch? Wann ist es überzogen, so wie, dass man so in Panik gerät, so eine unkontrollierte?
Naja, ich denke, da muss man differenzieren. Im Moment ist es halt schon sehr viel. Es knallt uns auf vielen Ebenen durch. Es ist beim Coronavirus bestimmt anders als bei Rechtsradikalismus, beim Flüchtlingsthema oder der Klimakrise. Also die Frage ist, was verunsichert mich eigentlich am meisten? Und da muss man so ein Stückchen auch Prioritäten setzen. Also was ist wirklich gefährlich? Was ist kurzfristig gefährlich? Was ist mittel- und langfristig problematisch? Was kann ich ändern? Wie gehe ich damit um? Und was muss ich einfach akzeptieren und muss damit leben? Also und das ist von Person zu Person, eventuell auch von Alters- und Sozialgruppe zu Sozialgruppe sehr unterschiedlich.
Herr Gross, warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf eine objektive Situation der Unsicherheit?
Naja, man kann sagen, das hängt damit zusammen, was ich bisher in meinem Leben an Erfahrungen gemacht habe. Also wie ich früher problematische Situationen bewältigt habe, wie ich mit ängstigen Situationen umgegangen bin, haben die mich aus der Bahn geworfen. Weil wenn ich sozusagen da etwas gut bewältigt habe, dann ist das wie ein Schatz, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Weil es gibt einfach unterschiedliche Grade von Irritierbarkeit und Angstbereitschaft. Und das hat eben mit dieser inneren Sicherheit und letzten Endes auch mit dem, was man so Selbstsicherheit nennt, zu tun.
Ja, diese Selbstsicherheit, ist die dem einen einfach stärker mitgegeben als dem anderen?
Naja, es ist schon so, dass es sowas gibt wie ein Urvertrauen und auch ein Urmisstrauen. Und das hat sehr wohl mit der Lebensgeschichte zu tun. Also das heißt im Grunde, was habe ich an Herausforderungen in meinem Leben bisher gehabt und wie bin ich in den einzelnen Lebensphasen damit umgegangen? Also das kann von der frühen Kindheit sein, was weiß ich, eine schwierige Geburt oder eine Zeit, wo meine Mutter krank war. Das kann Probleme im Kindergarten sein, wo ich nicht mit anderen zurechtgekommen bin. Die Schule, die Pubertät, die Erwachsenenzeit bis hin zur Rente. Das sind alles im Grunde Herausforderungen, in den verschiedenen Lebensphasen. Und wenn ich die gut bewältigt habe, dann ist es etwas, was diesen Schatz ausmacht. Und dann kann ich da einfach auch ein Stück wieder zurückgreifen darauf.
Dieses Zurückgreifen, das wäre ja etwas, was die innere Sicherheit stärken kann. Kann ich dafür etwas tun?
Also ich denke mal, Sie können Selbstvertrauen nicht künstlich herstellen. Mhm. Aber es gibt keinen schnellen Tricks. Und es gibt nicht nur Lernprozesse, sondern auch Reifungsprozesse und die brauchen ihre Zeit. Aber was man auf jeden Fall machen kann, man kann etwas dafür tun. Das heißt, man kann sich bewusst machen, wie habe ich bisher diese schwierigen Situationen bewältigt, und wenn ich es mir bewusst mache, habe ich ja sozusagen etwas wie einen festen Boden unter dem tosenden Meer, was im Moment so bei uns in der Gesellschaft da ist. Also diese Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte, es ist da schon ein wichtiger Punkt. Und man kann sagen, wenn ich weiß, was meine Stärken sind, aber auch mal, was meine Schwächen sind und was davon diesen Schwächen ist veränderbar und womit muss ich leben, weil es nicht veränderbar ist. Das ist die Basis letzten Endes dafür, dass ich auch sowas wie ein Selbstbewusstsein entwickle. Also man kann ja sagen, Selbstbewusstsein hat so eine doppelte Bedeutung. Also Selbstbewusstsein ist das jemand, der sich auf die Brust trommelt und sagt, toll, was bin ich für ein toller Typ. Aber in der Wortbedeutung heißt es ja eigentlich, sich selbstbewusst zu sein, wer ich bin. Und das ist der Punkt. Also, um diese Auseinandersetzung kommt man nicht drum rum, wenn man ein ernsthaftes Selbstbewusstsein haben will.
Unser aller Sehnsucht nach sicheren Orten und nach Sicherheit. Das war Werner Gross, Psychologe vom Psychologischen Forum Offenbach, im Gespräch. Wenn Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind und es ihnen nicht zu schlecht geht oder wenn sie Kontakt hatten mit Infizierten, dann wird das Zuhause zum sicheren Ort und es wird Quarantäne verordnet. Der Gedanke, dass es einen sicheren Ort gibt in diesen unsicheren Zeiten, der ist ja sehr verlockend. Gerade in der Öffentlichkeit fühlt man sich unter vielen fremden Menschen ja doch eher unsicher. Dass es auch eine Art von religiöser Quarantäne gibt, so einen Ausschlussort von der Welt, das zeigt die uralte Tradition der Mönche. Die haben ihre Zelle und das ist das Zimmer, das sie ganz für sich alleine haben und das niemand anderes betreten darf. Hier sind sie allein mit sich und mit ihrem Gott. Die Zelle hat eine hohe spirituelle Bedeutung. Walter Fischedick hat das im Gespräch mit dem Benediktiner Pater Anselm Grün in der Abtei Münsterschwarzach bei Würzburg einmal erkundet.
Dicke, dunkle Mauern und vier große Türme. Wie eine Burg ragt die Benediktinerabtei aus der Landschaft empor. Wenn sich die Zeiger der großen goldenen Turmuhren nach vorne schieben, dann wird es Zeit. Die Mönche kehren in ihre Zellen zurück. Einer von ihnen ist Pater Anselm Grün, Bestsellerautor, gefragter Exerzitienmeister und gern gesehener Talkshowgast. Hier, hinter den festen Klostermauern, sucht der umtriebige Mönch Ruhe.
Ich spüre, dass das Kloster für mich angemessener ist. Dieser Wechsel von Gebet und Arbeit, von Rückzug und in die Welt gehen. Da habe ich das Gefühl, das tut mir gut, das hält mich lebendig.
Sein Weg zur Zelle führt ihn durch den Kreuzgang. Massive Säulen werfen lange Schatten in den quadratischen Innenhof. Von Ölgemälden blicken frühere Äbte auf die vorbeiwandelnden Mönche herunter. Dann führt eine steinerne Treppe zum ersten Obergeschoss hinauf. Hier beginnt die Klausur. Niemand darf dort hinein, außer den Mönchen. Der Pater schließt eine Tür auf. Ein langer Gang. Links und rechts Türen. Hinter jeder Tür liegt eine Mönchszelle.
Die Zelle ist ein Schutzraum und die frühen Mönche sagen, Cella est Coelum. Die Zelle ist der Himmel, Coelum heißt der Himmel, wo der Mönch mit Gott allein ist und eben auch erfahren kann, dass da der Himmel sich öffnet, dass es ein spiritueller Ort ist.
Für den Pater mit dem langen grauen Bart und den funkelnden Augen ist dieser Schutzraum fester Bestandteil seines mönchischen Lebens.
Und die Mönche sagen, in der Zelle bleiben, das ist ganz wichtig, die Stabilität zu haben. Pascal sagt ja, steht deswegen so schlimm um den modernen Menschen, weil keiner mehr allein in seinem Zimmer bleiben kann. Und dieses in der Zelle bleiben, auch wenn ich unruhig bin, sich aushalten, das ist für die Mönche ein ganz wichtiger geistlicher Weg.
Wie aber sieht sie aus, die Zelle des Mönchs, dessen Bücher viele Menschen spirituell bewegen?
Gut, ich habe mein Bett, ich habe ein Regal natürlich mit vielen Büchern, wobei ich nicht alle selber habe. Die Bibliothek ist auch in der Nähe. Ich habe auch einen CD-Player, manchmal höre ich auch bewusst Musik, Bach-Kantaten oder Oratorien und so weiter. Wenn ich was Einfaches zu schreiben habe, dann kann manchmal Musik auch helfen dabei. Beim Lesen höre ich nie Musik, da muss ich immer still sein. Ja, dann ein Waschbecken, ein Schreibtisch, ein PC, wo ich die Bücher schreibe und einen Sessel, wo ich dann bequem lesen kann.
Leise schließt Pater Anselm die Tür hinter sich. Bis die Glocken erneut zum Gebet rufen, wird er in seiner Zelle bleiben. Ganz allein ist er dabei nie.
Cella ist Valetudinarium. Valetudo heißt ja die Gesundheit. Also die Zelle ist der Raum, wo ich gesund werden kann oder wo die Krankheiten heilen können, wo Wunden heilen können, weil ich mich in der Zelle eben von Gottes Gegenwart umgeben fühle. Also die Zelle ist nie der Ort, wo ich nur allein bin, sondern wo ich immer auch mit Gott bin.
Ein sicherer Ort im Kloster, die Zelle, da ist der Mönch allein mit sich und mit Gott. Walter Fischedick hat das mit Anselm Grün, dem Benediktiner aus der Abtei Münsterschwarzach, erkundet. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.